Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 34 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das gerne tun über die Social Media Kanäle, Instagram oder Twitter, oder du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben an andre@swimcast.de. Das haben ziemlich viele Zuhörer in der letzten Woche getan und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für all das positive Feedback, für all das Lob, was kam, für die ein oder andere auch finanzielle Unterstützung, die auf dem PayPal-Konto eingegangen ist. Über paypal.me/swimcast könnt ihr mich auch finanziell unterstützen. Darum geht's mir gar nicht in erster Linie, sondern viel eher darum, hier jede Woche ein bisschen Begeisterung für den Schwimmsport zu wecken, euch ein bisschen im Trainingsalltag zu begleiten, neue Ideen oder Anregungen kundzutun und dass wir darüber vielleicht auch in den Austausch kommen. So geschehen in der letzten Woche, wo wir uns nochmal etwas intensiver über das Tabata-Workout unterhalten haben. Es gab ein paar Spieleanregungen, die mir bei Instagram zugeflogen sind. Und das erfreut natürlich mein Herz und ich hoffe, dass dieser Austausch auch erhalten bleibt und wir uns auf diesem Wege weiter an Wissen bereichern und gemeinsam der Leidenschaft für den schönsten Wassersport der Welt frönen können. Was erwartet uns in dieser Woche? In dieser Woche müssen wir natürlich den Wettkampf aus Heidelberg vom vergangenen Wochenende, das erste Qualifikationsmeeting, genauer beleuchten, etwas tiefer einsteigen in die Materie, was ist dort passiert, wer ist wie geschwommen, warum hat es vielleicht bei dem einen geklappt mit der Olympianorm oder auch mit dem deutschen Rekord, es sind ja insgesamt 3 Rekorde gefallen, und warum hat es vielleicht bei dem einen oder anderen Aktiven noch nicht gereicht oder wird es wohl vermutlich generell nicht reichen, weil manches sah auch gar nicht so richtig gut aus. Dann gibt es natürlich einen Ausblick auf das kommende Wochenende zu den Quali-Wettkämpfen, die da stattfinden in Magdeburg auf deutschem Boden. Auf niederländischem Boden geht es in Eindhoven zur Sache und die Schweden veranstalten in Stockholm ihr Qualification Meet. Auch dort sind deutsche Athletinnen und Athleten am Start. Dann gab es bei uns in der letzten Woche viele Neuigkeiten, viele Berichte. Da werde ich euch ein bisschen mitnehmen, aus meinem Traineralltag berichten. Es gibt Neuigkeiten von Michael Phelps. Wir alle wollen wissen, was der größte Schwimmer aller Zeiten denn aktuell so treibt. Und hier gibt es ab dem 14.04. Neuigkeiten und etwas für die Augen zum Sehen, einen Workout-Song der Woche und natürlich zum Abschluss die Wissenschaft der Woche. Und wenn ihr denkt, die Einleitung war jetzt schon sehr lang, dann habt ihr sicherlich recht, 2,5 Minuten sind neuer Rekord und ich schlage vor, wir steigen direkt ein in das vergangene Wettkampfwochenende und begeben uns in das wunderschöne, in Baden-Württemberg gelegene, an der Grenze zu Rheinland-Pfalz sich befindliche, mit einer wunderbaren Altstadt gesegnete Heidelberg. Nicht nur berühmt für seine Medizinfakultäten, sondern auch der örtliche SV Nicker Heidelberg hat das erste Qualifikationsmeeting für die Olympischen Spiele abgehalten, war Gastgeber im dortigen Olympiastützpunkt. Und wenn irgendjemand Kontakt zum DSV hat, der ein oder andere munkelt, die Verantwortlichen würden hier zuhören, wenn dem so ist, dann möchte ich euch doch hier bitte nochmal ganz, ganz dringend ans Herz legen, besorgt ein Kamerateam für das Quali-Event in Berlin nächste Woche. Es wird sich lohnen, die Einschaltquoten werden da sein und gebt den Schwimmfans etwas zum Gucken. Abseits der schriftlichen Publicity, die Swimsport News, das Swim-Magazin und natürlich auch die Sportler betreiben da auf den Social-Media-Kanälen durchaus Werbung für den Sport. Macht das doch bitte mit Bewegtbildern, denn es kann nicht sein, dass die einzigen Videoaufnahmen, die aktuell vom vergangenen Wochenende existieren, Handyaufnahmen in schummrigem Licht vom gastgebenden SV Nicker sind. Sogar der Tigerentenclub hat ein kleines Kamerakind und da wird sich bestimmt jemand finden lassen, der eine Webcam bedienen kann, und eine Internetleitung wird wohl auch da sein. Nochmal das WLAN-Kabel aus der Mottenkiste rausholen und dann stöpselt das Ganze ans World Wide Web, sodass wir hier vor den Bildschirmen nicht dunkel dasitzen müssen, sondern wenn sich die deutsche Schwimmelite versammelt, dann möchte ich als Zuschauer gerne Live-Bilder davon sehen. Und ich wäre sogar bereit, ich gehe jetzt mal richtig weit rein und mach den großen Take auf, ich wäre sogar bereit, einen kleinen Obolus dafür zu bezahlen, wenn es denn wirklich an den Kosten scheitern sollte. Denn der erste Samstag in Heidelberg hätte mit Sicherheit viel, viel Potenzial gehabt, die Zuschauer langfristig zu binden. Herausragende Leistungen von Fabian Schwingenschlögel, David Thomasberger, die uns alle im Kopf geblieben sind, Leonie Kullmann, die über die 400 Meter Freistil die Olympianorm geknackt hat, und die einzigen, die davon Live-Footage bereitgestellt haben, war das Berliner Swim-Team rund um den Coach Lasse Frank, die dort die jeweiligen Berliner Athletinnen und Athleten bei ihren Starts gefilmt haben. Und nun kommen wir zu den positiveren Nachrichten. Wie gehen wir den ganzen Wettkampf an? Ich würde vorschlagen, wir arbeiten den einmal von oben nach unten ab und widmen uns den Strecken, wo wirklich was passiert ist, etwas intensiver. Und da begann es am Samstag mit den 400 Meter Freistil weiblich, wo im Vorlauf Leonie noch sehr ruhig, sehr locker geschwommen ist und am Nachmittag dann wirklich richtig einen rausgehauen hat und mit 4:07:44 unter der Olympianorm geblieben ist. Herzlichen Glückwunsch dazu. Sehr, sehr solides Rennen, gleichmäßig über die letzten 300 Meter, sehr schön geschwommen. Allerdings wird das Feld dort vermutlich noch etwas enger, denn auch am kommenden Wochenende in Magdeburg wird Sarah Köhler am Start sein. Isabel Gose ist dort noch eine ernstzunehmende Konkurrentin und nur die schnellsten zwei Athletinnen werden sich für die Olympischen Spiele qualifizieren. So gut der Erfolg ist für Leonie, so fragil ist er noch im Moment, denn 600stel unter der Olympianorm sind eine herausragende Leistung und sollten Mut machen und sind mit Sicherheit wohlgerechter Lohn für den ganzen Trainingsfleiß, der dort reingeflossen ist. Aber da gibt es noch mindestens zwei weitere deutsche Starterinnen, die sich berechtigte Hoffnung aufs Ticket machen. Über die 400 Freistil männlich, die 200 Delfin weiblich, die können wir getrost beiseite lassen. Da ist nichts Großes passiert. Es gab ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen für die Zuschauer, um dann bei den 200 Meter Delfin der Männer ordentlich den Atem anzuhalten. Denn David Thomasberger hat bereits im Vorlauf die Olympianorm geknackt und nicht nur das, sondern ist auch deutschen Rekord geschwommen. 1:55:51 stehen jetzt zu Buche, seine Durchgangszeiten 25:29:30 und 31 Sekunden. Das sah noch relativ... Na, locker ist das falsche Wort, aber es sah sehr, sehr gut aus. Frank Embacher dort in Leipzig, herausragende Arbeit geleistet. David Thomasberger natürlich ebenso. Am Nachmittag gelang es ihm dann nochmal sogar eine halbe Sekunde draufzupacken, abzuknabbern, den deutschen Rekord nochmal zu verbessern auf jetzt 1:55:04 und sich mit dieser Zeit auch in der aktuellen Weltspitze zu etablieren. 1:55 könnte auch tatsächlich für das olympische Finale reichen über die 200 Meter Delfin. Und gerade für uns ausdauergeplagte deutsche Nation sollte das ein gutes Zeichen sein, dass wir über so eine sehr, sehr trainingsintensive und sehr schwierig zu schwimmende Strecke wieder vielleicht einen Kandidaten im Olympiafinale sehen können. Am Nachmittag vor allen Dingen die letzte Bahn nochmal schneller gewesen, vorneweg identisch quasi 25:29:30 Sekunden, hinten raus 1:30 flach, wo es vorhin noch 1:30 hoch war im Vormittagsabschnitt, daher resultiert die Zeitverbesserung. Demgegenüber stand der zweite Favorit auf den Olympiastartplatz 200 Delfin, Ramon Klenz, ebenfalls von der SG Neukölln, im Vormittagsabschnitt noch weit neben sich, 2:02, hier aber vor allen Dingen die 36 Sekunden auf der letzten Bahn, eher völlig indiskutabel. Am Nachmittag hier eine deutliche Steigerung um sage und schreibe 4 Sekunden, 1:58:21 am Nachmittag, die vor allen Dingen auf die letzte Bahn zurückzuführen sind. Der Angang vorne identisch 26:30:31 und dann auf der letzten Bahn nochmal 31 Sekunden drauf. Wer schnell gerechnet hat, der weiß auch, wo die Differenzen herkommen. Er war auf den letzten drei Bahnen so ungefähr mal eine Sekunde langsamer als sein Konkurrent Thomas Berger, was in meinen Augen daran liegt, die ersten 50 sehen sehr, sehr gut aus bei Ramon. Das war auf den Videoausschnitten vom SV Nicker klar zu sehen. Schöne Zuglänge, guter Rhythmus, das sieht flüssig aus, das sieht vernünftig aus, aber gleichzeitig ist dort auch schon zu sehen, dass die Überwasserphase sehr, sehr steif ist. Es scheint so, als würde dort ein bisschen Beweglichkeit im Schultergürtel fehlen, ein bisschen die Delfinwelle fehlen und er seinen Zeiten, die er damals noch am Olympiastützpunkt in Hamburg erreicht hat, doch aktuell noch sehr hinterher schwimmt. Wir dürfen gespannt sein, ob da in den nächsten Wochen die notwendigen Sekunden noch weggeknabbert werden, um wirklich die Norm zu unterbieten. Und da müssen nämlich noch ganze 2 Sekunden weg. Und nochmal, ich würde Eintritt dafür bezahlen, um David Thomasberger gegen Ramon Klenz mir nochmal am 17. April angucken zu können. Dann ging es weiter mit den 100 Meter Brust weiblich. Hier war eigentlich keine Normerfüllung zu erwarten. Trotzdem müssen wir Kim-Emily Hägle nochmal erwähnen, die im Vorlauf 1:10 schwamm, im Nachmittagslauf im quasi Finale 1:09:17, dicht gefolgt von Julia Tietze 1:09:29, die alle beide deutlich unter ihrer bisherigen Bestzeit geblieben sind und vielleicht schielen, ob die 1:07 noch in Reichweite ist, auch wenn das über 2 Sekunden weg ist. Kim-Emily auf jeden Fall gerade sehr, sehr fit und definitiv auf den Punkt trainiert in Heidelberg. Dann ging es weiter. Das war, die Damen waren quasi nur das Vorspiel und das ist nicht despektierlich gemeint, aber für das folgende Feuerwerk, das Fabian Schwingenschlögel abgebrannt hat über die 100 Meter Brust bei den Männern 59,20, damit die Normzeit unterboten 27,7 im Angang, 31,5 drauf und am Nachmittag nochmal einen draufgesetzt als erster deutscher Schwimmer unter den 59 Sekunden geblieben. 58,95 werden jetzt in den Rekordbüchern vermerkt werden. Hier über beide Teilstrecken ein paar Zehntel schneller, der Angang 27,6, die zweite Bahn drauf 31,3 und am Ende des Tages deutscher Rekord zu Buche gestanden. Hier ganz klar, wenn ihr nochmal die Möglichkeit habt, euch das Video bei YouTube anzugucken, es sind die einzigen beiden Videoaufnahmen, die existieren, 200 Delfin, 100 Brust, achtet nochmal drauf, wie viel Arbeit Fabian in den Oberkörper investiert, wie weit der Oberkörper aus dem Wasser rauskommt. Das ist etwas, was bei allen Brustschwimmern zu sehen ist aktuell, dass sie viel über den Oberkörper arbeiten und im Vergleich dazu die Konkurrenz auf den Nebenbahnen, Jannis Wilm und Max Pilger, deutlich flacher, nehmen dadurch weniger Schwung aus dem Beinschlag mit. Da muss viel mehr Körperarbeit kommen und herzlichen Glückwunsch an Fabian. Das hat sich ja angedeutet, dass er unter der Norm schwimmen wird, aber diesen deutschen Rekord mit über 2 Zehnteln zu unterbieten und die Schallmauer von 59 Sekunden zu unterbrechen, ist aller Ehren wert. Und weckt auch hier berechtigte Hoffnungen auf die Olympiastrecke. Über 200 Meter Rücken der Frauen. Nur hier wird es sehr, sehr eng. Meine Favoriten Nadine Lemmler, Jenny Mensing, die möglicherweise Nele Öztürk, die möglicherweise Normerfüller werden könnten, liegen aktuell nach Heidelberg 4 Sekunden über der Norm am Nachmittag. Auch das identische Bild über die 200 Meter Rücken. Keine Zeitverbesserung, vor allen Dingen auf den letzten 50 Metern fehlt hier den Damen aktuell noch die Kraft, um das Tempo wirklich zu halten, um hier in Reichweite der Norm zu kommen. 2 Wochen waren noch seit dem letzten Wochenende, jetzt noch 1 Woche. Wir werden beobachten, wie das weitergeht. Zumindest Nadine Lemmler wird auch dieses Wochenende ja am Start sein. Über 200 Meter Rücken der Männer ist Christian Diener eigentlich der einzig ernstzunehmende Kandidat, ist auch als einziger unter den 2 Minuten geblieben. Allerdings sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag mit 1,58 relativ deutlich an der Norm vorbeigeschwommen. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass da noch einiges kommt und wir Christian Diener mit nach Olympia nehmen können. Über 100 Meter Freistil der Frauen, durchaus ein Rennen, auf das ich mich auch sehr gefreut hatte, weil das Startfeld sehr, sehr eng gepackt war. Jessica Steiger war aber gar nicht in Heidelberg am Start, sondern stattdessen in Antwerpen. Das können wir aber getrost beiseite lassen, dass nichts Berichtenswertes passiert. Die schnellste Dame im Wasser war Annika Bruhn, 54,4, 26,4 im Angang, 28,0 drauf. Ziemlich gut auf Bestzeitniveau, auch am Nachmittag mit 55,0. Ein bisschen langsamer, aber im Bereich der Bestzeiten. Marie Pietruschka hat da am Nachmittag schon angedeutet, dass sie auch sehr, sehr fit ist aus Leipzig, 55,01. Und damit nochmal 1 Sekunde schneller geschwommen als ihre alte Bestzeit, die gar nicht so alt ist, nämlich erst aus dem Dezember 2020. Also Marie, wohl möglicherweise noch eine Kandidatin für die Staffelplätze oder vielleicht sogar für den Einzelstart, wenn das in dem Niveau der Verbesserung weitergeht. 100 Freistil der Männer können wir beiseite lassen, 200 Meter Lagen der Frauen. Hier schwimmt Zoe Vogelmann im Vorlauf auf Bestzeitniveau, 2:13,3, um dann im Nachmittag richtig einen rauszuhauen, 2:12,1, über alle Lagen, über alle Teilstrecken gesteigert. Delfin 28,8, Rücken 35,3, Bruststrecke 36,7 und die Kraulstrecke 31,3 hinten drauf. Dafür auch deutschen Jahrgangsrekord geknackt und sage und schreibe nur 2 Zehntel an der Norm vorbei. Hier scheint es, als würde Zoe das in den nächsten 2 Wochen wohl noch schaffen. Da wird nochmal ein ordentlicher Motivationsschub kommen. Ich bin da ganz, ganz guter Dinge. Und dann wäre das eine sehr, sehr gute Leistung für Zoe, die ja auch noch gar nicht so alt ist. Nämlich auch erst 18 Jahre und damit durchaus noch 1, 2, 3 Olympiaden vor sich hat. 400 Meter Lagen der Männer können wir beiseite lassen, aber die 1500 Meter Freistil der Frauen hatten es am Samstag nochmal in sich. Hier schwimmt Celine Rieder 16 Minuten 21 und damit im Bereich ihrer Bestzeit, wobei sie vor allen Dingen auf den letzten 500 Metern stark abgebaut hat. Celine sogar 2 Sekunden schneller als ihre Bestzeit. Die letzten 500 Meter hat sie stark abgebaut. Dort war ein klarer Leistungsabfall zu sehen. Dort waren dann bloß noch Durchgangszeiten von 33 Sekunden, wo es vorher noch 32 Sekunden waren. Da ist auf jeden Fall noch Potenzial in der Renneinteilung wohl zu sehen. Ganz, ganz wichtig auch nochmal festzuhalten, der 800 Meter Durchgangszeit bei ihr lag bei 8 Minuten 34 und damit auch nur 4 Sekunden über der Olympianorm. Warum Celine dann am Sonntag die 800 Meter Freistil abgemeldet hat und nicht am Start war, das wird wohl ihr Geheimnis bleiben. Aber ich denke mal, in Neckarsulm steckt da auch ein größerer Plan dahinter. Zumindest legen die Ergebnisse von Fabian nahe, dass da auch sehr, sehr gut gearbeitet wird. Am Sonntag über die 200 Meter Freistil hat Marie Pietruschka für Aufsehen gesorgt, die im Finalabschnitt sich 7/10 zum Vorlaufabschnitt gesteigert hat, nämlich auf 1:58.33, was ein sehr, sehr guter Achtungserfolg ist für Marie und die damit aktuell einen Staffelplatz inne hätte. Allerdings muss man hier deutlich nochmal festhalten, dass 4 Frauen in der bisherigen Liste schon schneller waren, nämlich Isabel Gose, Reva Voss, Annika Brun und Julia Mozinski. Von daher finde ich die Euphorie, dass da Marie sich einen Staffelplatz erschwommen hätte, doch etwas verfrüht. Da würde ich ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen und sagen, das ist eine sehr gute Leistung. Gar keine Frage, ist auch eine Steigerung. Da, wie bei den 100 Metern angesprochen, da scheint auch noch ein bisschen Potenzial zu sein. Allerdings sind die genannten 4 Damen, Gose, Voss, Brun und Mozinski, auch alle am nächsten Wochenende am Start. Und danach werden wir wirklich genau wissen, was die 1:58.3 denn auch wert ist. Bei den Männern über die graue Strecken gab es nichts Berichtenswertes. Über die 100 Meter Delfin bei den Frauen wiederum hatten wir uns ein bisschen auf Angelina Köhler gefreut aus Hannover, die gerne unter Pflichtzeit schwimmen wollte, jetzt schon beim ersten Versuch, die aber letztendlich abgemeldet hat und gar nicht am Start war. Und hier ist es spannend, ob wir Angelina nochmal wiedersehen werden, denn am Sportinternat in Hannover, wo Angelina auch wohnt und lebt, gab es 3 bestätigte Corona-Fälle, weshalb das Internat an sich in Quarantäne geschickt wurde. Und je nachdem, wie da die Bestimmungen sind in Niedersachsen, sind das ja 10 oder 14 Tage oder man kann sich nach 5 Tagen wieder freitesten. Da bin ich gerade nicht im Bilde. Könnte also eine sehr, sehr enge Kiste werden für die Angelina und ein Grund, warum sie hier nicht am Start war. Dann ging es weiter mit den Herren, 100 Meter Delfin hier, Tavi Thomasberger, der Spitzenreiter, sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag, 53,2, 52,8 im Nachmittag, Ramon Klenz bei 53,5. Bei allen beiden war möglicherweise zu erwarten, dass sie in den Bereich der Norm schwimmen, aber das war hier noch nicht machbar, ist vielleicht auch gar kein Ziel. David hat auch gesagt, die 200 Meter Delfin haben sein Handy dermaßen geflutet mit Glückwünschen und mit Gratulanten, dass er es dann einfach nur noch irgendwann ausgemacht hat. Vielleicht war der emotionale Höhepunkt auch an der Stelle durch und die Möglichkeit gar nicht mehr da, sich hier auf 120% zu motivieren. So ist das ja manchmal. Über die 200 Meter Brust der Damen hatte Kim-Emily Herkle gar keine Probleme, sich zu motivieren, denn sie schwamm am Vormittag 2:26.19, die sie dann am Nachmittag nochmal deutlich unterboten hat, nämlich um sage und schreibe 6/10 im deutschen Jahrgangsrekord anschlug, 2:25.56 und sich damit weiter erfolgreich an die Olympianorm ranrobbt, die ja bei 2:24.90 liegt und weiter Druck aufbaut aus Jessie Steiger, die sich auch Hoffnungen macht, über die 200 Meter Brust gemeldet zu werden. Kim Herkle wird auch dann ab Sommer im Louisville ans College gehen, also hier nochmal die letzten Chancen, sie in den heimischen deutschen Gefilden zu sehen. Auch hier nochmal das Plädoyer, bitte stellt doch eine Kamera auf in Berlin, wenn die deutsche Elite dort am Start sein wird. Über die letzten 50 Meter ist bei Kim Emily noch definitiv Luft, nachdem sie 33,0 angeht, 37,2, 37,3 ist die letzte Bahn mit 38,1 erheblich langsamer. Dort einfach noch 6/10 wegknabbern und die Norm ist schon geschafft. Wenn es nur so einfach ginge, wie sich das hier erzählt. 200 Brust der Männer können wir auslassen, 100 Meter Rücken der Damen war ein ähnliches Spiel wie über die 200 Meter Rücken. Hier tun sich die schnellsten Frauen noch schwer an die Olympianorm ranzuschwimmen. Nadine Lemmler im Vorlauf die schnellste, 1:01.6 am Nachmittag, 1:01.4. Damit fehlen noch 1,5 Sekunden bis zur Olympianorm. Das ist ein ganz schönes Brett abzuknabbern und es scheint so, als würde nur die schnellste Dame tatsächlich mit nach Tokio fahren, nämlich als Startschwimmerin für die Staffel. Bei den Männern gab es über die 100 Meter Rücken von Marek Ulrich 54,3. Christian Diener hatte sich abgemeldet. Damit ist Marek Ulrich nur noch 6/10 weg von der Olympianorm. Wobei, ehrlicherweise hatte ich schon damit gerechnet, dass sie dort in Heidelberg schon fallen wird. Wir dürfen gespannt sein, was da in den kommenden Wochen noch geht. Auf jeden Fall scheinen die Leipziger in sehr, sehr guter Form zu sein, denn auch Marek war hier an seiner Lifetime-Best dran, beziehungsweise sogar nochmal 0,4 schneller, als er im Juli 2020 geschwommen ist. Die Lebenszeit-Bestzeit von Marek Ulrich 54,27, und die hat er ja jetzt wieder erreicht. Über die 400 Meter Lagen hat Zoe Vogelmann sich erheblich gesteigert, jetzt bei 4 Minuten 49 ihre Bestzeit, trotzdem noch reichlich Holz abzuknabbern bis zur Olympianorm. Die steht bei 4 Minuten, wo steht sie? Da steht sie, 4 Minuten 38, also noch 11 Sekunden. Das ist wohl eher noch ein Perspektivprojekt. 200 Meter Lagen, Ramon Klenz 206, 203. Der schien noch nicht fit zu sein an diesem Wochenende, denn auch er sollte möglicherweise an die 2 Minuten schwimmen können. 50 Meter Freistil waren dann am Sonntag noch auf dem Plan, sowohl für die Frauen als auch für die Männer. Hier gab es keine Normerfüller, der Sonntag also schon mal leistungsmäßig deutlich abgefallen gegenüber dem Samstag. Ich hoffe, das ist kein böses Omen, dass die deutschen Schwimmer wieder nur einen Tag schnell schwimmen können und am zweiten Tag nicht mehr so schnell schwimmen können, denn auch bei Olympia wird es für den Weg Richtung Finale am zweiten Tag nochmal im Finale auf den Startblock gehen, und da gilt es, die allerbeste Leistung abzurufen. Jessie Felsner ist 0,6 an die Norm rangeschwommen, Artem Selin noch über eine Sekunde weg von der Norm, 21,8 bzw. 24,7 hier die Normen. Da wird wohl auch in den nächsten Wochen noch einiges zu kommen sein. Artem hat ja schon gezeigt, dass er unter der Pflichtzeit schwimmen kann. 800 Meter Freistil, sowohl männlich als auch weiblich, gibt es nichts zu berichten. Hier keine herausragenden Leistungen, außer, wie gesagt, die Abmeldung von Celine Rieder, die ein paar Fragezeichen aufwirft, welcher tiefere Sinn da wohl dahinter steckt. Was nehmen wir jetzt mit von dem ersten Wettkampfwochenende in Heidelberg? Nun ja, die gute Nachricht ist natürlich, die deutschen Spitzenaktiven waren nicht faul, sondern haben fleißig weiter trainiert und sich in der Weltspitze etabliert, möchte ich fast nicht sagen, aber durchaus mit sehr, sehr schnellen Leistungen aufhorchen lassen, die Hoffnungen wecken Richtung Olympische Spiele in Tokio. Ein herzliches oder ein dickes Lob auch an die Trainer, an die Aktiven, möglicherweise auch an die ganze Trainingsgruppe, und wir alle wissen, dass da auch ein größeres Trainerteam dahinter steht. Der ein oder andere darf ja schon mal Koffer packen, also bei Fabian Schwingenschlögel bin ich mir sehr sicher, dass er mitfliegen wird, bei David Thomasberger bin ich mir auch sehr sicher, dass er mitfliegen wird. Leonie Kullmann, wie gesagt, muss noch ein bisschen zittern, oder es täte sehr gut, wenn sie nochmal ein paar Zehntel abknabbert von dem jetzigen Achtungserfolg, der keineswegs in Abrede gestellt werden soll. Und das bringt uns eigentlich zum Ausblick auf die kommenden Wettkämpfe, die da in Magdeburg, Eindhoven und Stockholm stattfinden werden. Es ist ein bisschen schwierig gewesen, sich den Überblick zu verschaffen, zumal die Entry-List, heißt das auf Englisch, die Meldelisten für Eindhoven irgendwo in den Tiefen des Internets versteckt sind. Da muss man relativ clever sein, sich bei der Google-Suche anstellen. Die Listen für Stockholm sind etwas leichter zu finden, und das Meldeergebnis für Magdeburg gibt es ganz einfach über einen Klick auf der Seite des SCM, scm-swimmen.de, und dann findet ihr direkt auf der Startseite das Meldeergebnis. Und wenn wir uns dann angucken, welche Teams, welche Sportler denn bei welchen Wettkämpfen gemeldet sind, treten ein paar Merkwürdigkeiten zutage. Das Teilnehmerfeld in Eindhoven und Stockholm ist sehr, sehr gut besetzt, auch durchaus mit internationalen Athleten. Die niederländischen Olympia-Qualifikanten, das ist ja in den Niederlanden das, glaube ich, letzte Qualification-Meet für die dortigen Spitzenschwimmer. Auch in Stockholm geht es für die skandinavischen Spitzenaktiven um Tickets für die Olympischen Spiele. In Magdeburg geht es für die deutschen Aktiven ohne internationale Beteiligung ebenfalls um die Tickets für Olympia. Und in Eindhoven ist dementsprechend, haben den kurzen Weg auf sich genommen, das Team der SG Essen, das Team aus Hamburg vom dortigen Olympiastützpunkt, dann die Neckars-Ulmer Sportunion, dann sind die Potsdamer dort mit vor Ort, Gladbeck mit Jesse Steiger, der SV Halle, vor allen Dingen hier Laura Riedemann, und die SSG Leipzig rund um Marie Pietruszka. In Stockholm, in der schwedischen Landeshauptstadt, wiederum befinden sich die deutschen Mitglieder des Team Elite, die in Kalifornien trainieren, jetzt in Teneriffa im Trainingslager waren, zusammen mit der israelischen Nationalmannschaft um Jakob Heidmann und Marius Kusch. Außerdem das Team des SV Nicker Heidelberg, denn dort haben ein paar prominente Namen am Wochenende gefehlt. Philipp Heinz war unter anderem nicht am Start, Vasili Kuhn war unter anderem nicht am Start. Das Team der SG Frankfurt rund um Lukas Matzerath und Reva Voss ist in Stockholm am Start. Die SG Essen hat ebenfalls in Stockholm gemeldet. Hier aber nur Marius Kusch, der ebenfalls mit dem Team Elite da ist, sowie Janet Spivox über die langen Strecken, über die 1500 Meter Freistil. Ebenfalls über die langen Strecken das Team aus Würzburg am Start und die SG 0 Köln hier, namentlich Josefine Tesch, die auch in der schwedischen Landeshauptstadt auf den Startblock steigen wird. In der Hauptstadt von Sachsen-Anhalt, nämlich in Magdeburg, sind die Gastgeber des SC Magdeburg natürlich dabei. Dann die SGR Karlsruhe rund um Julia Görig, die deutsche Meisterin über die 400 Meter Lagen. Dann das Team aus Hannover, hier wieder Angelina Köhler gemeldet und Sven Schwarz vor allen Dingen zu beachten. Das Team der SSG Leipzig, das Team des SV Halle, das Team des SC Aqua Köln, hier natürlich vor allen voran Jessica Felsner. Dann hat Jesse Steiger ebenfalls in Gladbeck gemeldet und die Neckars Ulmer Sportunion hat ebenfalls in Magdeburg gemeldet. Und da merkt ihr schon, dass sowohl Jesse Steiger als auch die NSU in Eindhoven und in Magdeburg am Start sind und es hier durchaus ein paar Doppelungen gibt. Die Leipziger haben auch sowohl in Magdeburg als auch in Eindhoven gemeldet. Die Haller haben sowohl in Magdeburg als auch in Eindhoven gemeldet. Die einzigen, die sich ihrer Sache wohl sehr, sehr sicher waren, waren die Sportlerinnen und Sportler, die nach Stockholm geflogen sind, denn die haben wirklich nur in Stockholm gemeldet. Stattdessen dürfen wir wohl in Magdeburg, so wie es im Moment aussieht, also das Team der SG Essen ist in Eindhoven inzwischen gelandet, das Team der Hamburger ist inzwischen in Eindhoven gelandet, das Team der Neckars-Ulmer Sportunion, zumindest hat Nadine Lemmler ein Foto gepostet, dass die auch schon in Eindhoven sind. Die Potsdamer haben sowieso nur an Eindhoven gemeldet. Gerüchteweise ist auch Jesse Steiger direkt nach Eindhoven weitergefahren. Der SV Halle möglicherweise auch nur an Eindhoven und die Leipziger auch. Das heißt, in Magdeburg erwartet uns möglicherweise die ein oder andere leere Bahn, die dort gemeldet sein sollte, für den Fall, dass eins der beiden Meetings ausfällt. Denn auch das in Magdeburg war ja nicht so ganz klar. Als Beispiel sei hier unter anderem genannt, dass ja am 17. und 18. April in Dortmund auch ein Qualifikationsmeeting geplant war. Das ist inzwischen abgesagt worden, weil die örtlichen Gesundheitsbehörden in Dortmund gar nicht ihr Go gegeben haben, dass dort ein Wettbewerb stattfinden darf. Somit verbleibt Berlin als einzige Station und als Konzentrationspunkt am Ende dieser Quali-Periode für alle deutschen Spitzenschwimmer, die es gibt. Auch die ausländischen Aktiven Heidmann und Kusch werden dort einfliegen und auf den Startblock steigen. Deswegen nochmal meine Bitte. Und hoffentlich nerve ich irgendjemanden so lange, bis es einen Livestream dort aus der Halle geben wird. Genau, in Magdeburg erwarten uns einige leere Bahnen, aber auch einige völlig überraschende Meldungen. So hat Sarah Köhler einmal quasi komplett alle Freistilstrecken abgedeckt, von über die 200 bis zu den 400, 800 und 1500 Meter Freistil. Das kam doch sehr überraschend, da jetzt auf einmal über die 200 Meter Freistil eine ernstzunehmende Konkurrentin mit dazugekommen ist, nicht nur um die Staffelplätze, sondern vielleicht sogar auch um die Plätze im Einzelrennen. Bernd Berkan und sein Trainerteam werden wissen, was sie tun, wenn sie Sarah dort auf den Startblock schicken, denn als aktuelle Top-Favoritin über die 800 und 1500 Meter Freistil bei den Olympischen Spielen wird jeder zusätzliche unnötige Start mit Sicherheit vermieden werden. Die Hannoveraner natürlich völlig klar, ob Angelina Köhler starten wird oder nicht, werden wir wohl erst wissen, wenn das Ergebnis da ist, entweder aus dem Live-Ticker oder aus dem Protokoll zu entnehmen ist. Ansonsten haben die Magdeburger dort sehr, sehr umfänglich gemeldet und natürlich ist dort die Leistungsdichte auch sehr hoch und wir dürfen gespannt sein, was die Athletinnen und Athleten uns bieten am kommenden Wochenende. Vor allen Dingen wird es interessant sein zu sehen, was die Essener aus dem Trainingslager in Teneriffa mitgebracht haben und was die Hamburger Kaderathleten, die seit ungefähr 2 Jahren quasi keinen offiziellen Wettkampf mehr gemacht haben, denn so in der ganzen Zeit im heimischen Dulsbergbad getrieben haben. Klar ist damit natürlich auch, dass sich keiner der ernsthaften Favoriten auf die Olympiastartplätze wirklich nur auf einen Start verlässt, sprich in Berlin, sondern alle mindestens 2 Versuche unternehmen, unter der Olympianorm zu schwimmen, was ich nur gut und richtig finde. Ich bin immer noch ein bisschen erstaunt, dass nicht viel mehr Athleten die Möglichkeit wahrnehmen, an allen 3 Wettbewerben eine Standortbestimmung abzugeben und ihren Hut in den Ring zu werfen, dort möglicherweise auch Erfahrung zu sammeln. Ich nenne es jetzt mal wirklich Erfahrung, auch wenn man bei diesen Hochklasseathleten sicherlich nicht mehr so sehr von Erfahrung reden sollte. Aber jede Saison ist anders, jeder Wettkampf ist ein bisschen anders und sich dort also in seinen Körper einzugrooven und die 3 Wochen wirklich zu nutzen, die 3 Wettkämpfe, um von Mal zu Mal dazu zu lernen und sich zu steigern, das wird vor allen Dingen ja auf den langen Strecken ein Problem möglicherweise sein. Wir haben ja vorhin mal drüber gesprochen, dass es vor allen Dingen über die 200 Meter und bei Celine Rieder auch über die 1500 Meter am Ende des Wettkampfes etwas enger und dünner wurde. Auf die Ergebnisse und eine Zusammenfassung dessen, was passiert ist, werdet ihr in der nächsten Woche wieder hier erhalten, dann wieder auch mit einem Ausblick in Richtung Berlin und was sich dort so tun wird. Einen weiteren Ausblick gibt es auf den 14. April, denn dort wird die Premierenfolge on air gehen beim amerikanischen Fernsehsender. Ich glaube, es ist ein On-Demand-Pay-TV-Sender Peacock, der zur Familie NBC gehört. Die haben sich nämlich mit Michael Phelps und den beiden amerikanischen Olympiakommentatoren Dan Hicks und Rowdy Gaines zusammengesetzt. Die drei sitzen im Kreis auf einem Stuhl und gucken sich nochmal alle Olympiarennen von Michael Phelps an, die er in seiner Karriere geschwommen ist, und werden die zusammen nochmal analysieren. Michael wird aus seiner Erfahrung erzählen. Dort gibt es einen kleinen Trailer zu sehen, auch schon mit Sicherheit bei YouTube online, wo sie nochmal drüber sprechen, dass ihm zum Beispiel im Finale 2008 in Peking über die 200 Meter Delfin ja seine Schwimmbrille voller Wasser gelaufen ist, ab welchem Moment er denn nichts mehr gesehen hat, wie das legendäre Rennen über die 100 Delfin gegen Milo Radkavic war, wie das damals mit der Staffel in Peking war über die 4x100 Meter Freistil, wo Jason Lisek diesen unfassbare letzte 100 Meter geschwommen ist. Das gibt es alles nochmal zu sehen auf Peacock ab dem 14.04. und ich mache jetzt hier keine Werbung für den Fernsehkanal, aber wir alle wollen wissen, was der größte Schwimmer aller Zeiten während seiner Rennen gedacht hat, vor allen Dingen eher so an den Anfang seiner Karriere, denn schon 2004 in Athen war er ja durchaus im 200 Meter Delfin-Finale vertreten, dort glaube ich mit dem 6. oder 7. Platz ins Ziel gekommen, also das ist der Grund, weshalb ihr euch daran nicht mehr erinnert, aber dann bei den folgenden Rennen das große Scheinwerferlicht für sich entdeckt hat. Das große Scheinwerferlicht wollen auch unsere bzw. meine Sportler in Mülheim noch für sich entdecken und sind dafür fleißig im Wasser, um das ein oder andere Ziel zu verfolgen oder im Online-Training mit dabei. Das ist uns ein bisschen erschwert worden, da wir in den vergangenen 2 Wochen Ferien am Montag, Dienstag noch schwimmen konnten, wobei dann am Dienstag der Badleiter ins Bad kam und leider gesehen hat, dass ein Teil der Fliesen an der Startseite sich von seinem Untergrund gelöst hat und auf dem Beckenboden nur noch rumlagen und deswegen das Bad seit Mittwoch geschlossen war und wir deswegen in eine kleine Zwangspause über Mittwoch, Donnerstag, dann natürlich sowieso über die Ostertage und erst seit Dienstag wieder im Wasser sind, dann im dritten Bad, das es bei uns in Mülheim gibt, das ich bis dato noch nicht kannte, aber bei den Sportlern durchaus für Erheiterung gesorgt hat, die dort einen Großteil ihrer Freizeitaktivitäten im Sommer verbringen, weil es durchaus ein Freibad sein kann, weil es so ein kleines Schiebedach hat, als auch in diesem Bad schwimmen gelernt haben. Und das ist dann doch ganz nett, mal ein bisschen aus den Anfängen der eigenen Schwimmer zu hören. Ja, diese Pause hat uns insofern ein bisschen wehgetan, da wir in der vergangenen Woche gerade dahin unterwegs waren, dass ich mehr auf Qualität beim Training achten wollte als auf wirkliche Quantität. Dort unter anderem über Serien, die sich mit der Renngeschwindigkeit, mit dem Renntempo beschäftigen. Also zum Beispiel hatten wir da in der letzten Woche eine Aufgabe mit dabei. Es waren 20x50 Meter im 200 Meter Renntempo. Das Ganze auf eine Abgangszeit von 1 Minute 15. Also sehr, sehr happig, sehr, sehr anspruchsvoll. Und die Sportler hatten nicht nur die Aufgabe dabei, wirklich das Tempo zu halten, sondern auch eine gewisse Qualität zu liefern, sprich nach dem Abstoß, nach der Wende eine gewisse Anzahl Delfin-Kicks immer zu machen, sei das jetzt 3 Stück, 5 Stück, muss jeder ja auch am Ende für sich selber entscheiden, konstante Atmung, immer die gleiche Zugzahl pro Bahn, also neben der Zeit noch diese ganzen anderen Sachen im Blick zu behalten, dass sie wirklich so schwimmen, wie sie es auch im Wettkampf tun würden, sprich mit den gleichen Kicks, so wie es möglicherweise, wie sie es vielleicht auch gerade gar nicht tun, sondern mal später tun sollen. Und in dem Moment, wo sie jedenfalls die Zeit nicht mehr schaffen oder die Delfin-Kicks nicht mehr oder ihre Zugzahl nicht mehr halten, sobald einer der Parameter nicht mehr läuft, Pause, ein Aussetzen, an der Wand stehen bleiben und dann beim nächsten wieder einsteigen. Und da waren wir gerade dabei, wirklich den Sportlerinnen und Sportlern 14 Jahre beizubringen, Training macht halt an der Stelle wirklich nur dann Sinn, wenn du die Bewegungsqualität auch so aufrechterhalten kannst, wie sie gefordert ist und nicht dich einfach irgendwie durchquälst. Es gibt Aufgaben, da ist das sinnvoll, sich einfach nur durchzuquälen, da geht es ums Machen, aber bei solchen Stellen halt gerade nicht, dass sie dort viel mehr einschätzen können, okay, was kann mein Körper gerade, vielleicht auch gerade bei unseren Abiturienten, die im Moment im Wasser sind, sich auch realistische Ziele zu setzen und nicht mehr an den alten Zeiten zu hängen, die sie vor 6 Jahren mal geschwommen, oder vor 6 Jahre ist lange her, aber vor 3 Jahren geschwommen sind, als sie noch 6 Mal die Woche im Wasser waren, sondern jetzt zu gucken, okay, wie fit bin ich, was kann ich wohl noch, und sich daran zu messen. Und naja, das mussten wir dann ein bisschen pausieren, haben das in dieser Woche nochmal fortgesetzt, dann auch im Training, wobei mir jetzt wir dann mehr dahin auch gegangen sind, dass wir den Umfang nochmal zusätzlich erhöhen, also dort zweierlei quasi ansetzen. Zum einen wirklich ganz klar in Renntempo, in Rennqualität auch arbeiten und auf der anderen Seite über lange Ausdauerserien. Da war jetzt gestern Nachmittag war zum Beispiel das Ziel eigentlich in den anderthalb Stunden die 5 Kilometer wegzuschwimmen. Wir haben 4,5 geschafft, ohne dass ich jetzt mit den Kilometern prahlen möchte, aber um mal eine Zahl in den Raum zu werfen, weil grundsätzlich ist mir die Meterzahl, die sie machen, gar nicht so wichtig. Und das führt aktuell, warum machen wir diesen Ausdauerblock überhaupt? Naja, das ist eine Erkenntnis aus dem Wettkampf in Bochum, dafür hätte ich den Wettkampf nicht gebraucht, aber es kam dort nochmal zu Tage. Und dann lässt sich darauf natürlich auch aufbauen und argumentieren. Und dass mir dann so Sachen unterkommen, dass eine Sportlerin 10x100 Meter Kraul, Abgangszeit 1,30, irgendwann nach 4 oder nach 5, weiß ich nicht mehr, blieb sie einfach stehen und schwamm nicht mehr los, sag ich, was ist? Also 10 Sekunden zu spät, alles gut bei dir? Und sie mich anguckte und meinte, naja, aber du hast doch gesagt, wenn wir nicht mehr können, dann sollen wir einen aussetzen und ich kann nicht mehr. Und da stehst du als, also stand ich als Trainer schon ziemlich perplex da und war mir unfassbar sicher, dass wir gerade wirklich die richtigen Sachen tun, wenn eine Sportlerin bei 10x100 auf 1,30 mir nach 5 sagt, ich kann nicht mehr, ich muss eine Pause machen. Also das ist das Ausdauerniveau, über das wir gerade reden bei uns. Nicht, weil ich hier irgendwen, Erlebnisse aus dem Alltag, so, und das gehört mit dazu und vielleicht, um euch vorzubereiten oder zu sagen, ey, ihr seid nicht allein, wenn eure Sportler das gerade nicht auf die Kette kriegen. So arbeiten wir uns da gerade Schritt für Schritt ein bisschen ran, dass wir wirklich das Ausdauerniveau als Fundament wieder begreifen, weil das Fernziel jetzt auch gar nicht ist, dass wir im Mai wieder fit sind. Realistisch sind ein, zwei Kandidaten nur dabei, die es zu den DJM schaffen werden bei mir, wenn sie überhaupt stattfinden und so weiter und so fort, mit all den Fragezeichen, die da sind. Und für alle anderen geht es darum, in der nächsten Saison wieder fit zu sein. Und dafür müssen wir jetzt die Ausdauergrundlage legen. Das ist das, was wir gerade machen. Und worauf sich dabei aufbauen lässt oder worauf man da immer mal wieder gerne Bezug nimmt, sind ja so Erfolge aus der Vergangenheit. Und da kam es sehr, sehr gelegen, dass die bei uns Jahrgang 07er in der vorvergangenen Woche, ist glaube ich schon 2 Wochen her, beim Bürgermeister vor dem Rathaus nochmal geehrt wurden. Und zwar sind sie im Jahre 2019, sie sind 2019 als Mannschaft des Jahres gewählt worden in Mülheim, hätten dafür im März 2020 geehrt werden sollen bei der Mädelnacht des Sports. Ist immer ein relativ großes Event hier in Mülheim, ist so eine ganze Abendveranstaltung, dauert 2 Stunden mit, klar, Get-Together, Hände schütteln, Smalltalk, aber auch mit so roundabout 2000, 2500 Zuschauern, wo dann die jungen Sportler, Nachwuchssportler auf die Bühne kommen, ihre Ehrung im Empfang nehmen, gab in diesem Jahr auch neu ein Image-Video, wo ein Kamerateam vorbeikam bei uns, das war alles Gott sei Dank noch vor der Pandemie, sodass wir das Video tatsächlich drehen konnten, das war alles ein bisschen Glück, weil wir mussten das dann bis 5. März gemacht haben, weil am 6. März alle die Sportler in Skiferien gefahren sind für eine Woche und danach sollte es dann schon fertig sein und deswegen mussten wir das am 5. März, haben wir das dann abgedreht, weil wir da alle den gleichen Termin hatten, naja und der Rest ist Geschichte und wird sich in den Geschichtsbüchern wiederfinden, dann kam Corona und niemand durfte sich mehr mit irgendjemandem treffen. Jedenfalls gab es dort dann die Ehrung, nochmal Hände schütteln beim Bürgermeister, Foto, großer Zeitungsartikel, alles schön, alles schick, auch wenn es jetzt 2 Jahre später war als der eigentliche Erfolg, sind damals Mannschaftsmeister geworden in der DMSJ und zwar im Januar 2019, als das DSV-Bundesfinale war. Das ist natürlich ganz nett, wenn man da mal wieder aufbauen kann und das so einen kleinen Input auch gibt und wirklich nochmal einen Motivationsschub hervorruft. Ansonsten warten wir, wie alle anderen hier gerade in Mülheim, auch auf die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz, die ja jetzt erst nächste Woche tagt. Wir gehen aber alle ganz, ganz sicher inzwischen davon aus, dass wir, das dürfte jetzt auch keine große Überraschung sein, die aktuelle Verordnung gilt ja bis 18. April, dass wir dann ab dem 19. April, das müsste dann der Montag sein, vielleicht noch eine Woche offen haben, aber spätestens dann für Minimum 3, eher so 4 bis 6 Wochen nochmal in einen komplett Lockdown gehen, so wie wir das letztes Jahr im März gemacht haben. Das klingt ziemlich traurig und das ist auch ziemlich traurig, aber wenn es dafür sorgt, dass wir dann tatsächlich ab Mai, Mitte Mai wieder mit mehr Sportlern ins Wasser können, weil wir das ganze Thema so weit im Griff haben, wir haben ja in den Hallen und als Vereine eh schon Konzepte erarbeitet, das ist gar nicht das Ding, aber die allgemeinen Fallzahlen müssen runtergehen, weil das Ding ist doch einfach, wenn ich jetzt einen Autounfall habe und dringend eine Not-OP brauche und ein Intensivbett, dann hätte ich das auch gerne, dass das frei ist und nicht von allen Corona-Patienten gerade belegt ist. Und deswegen geht es tatsächlich darum, nochmal die Fallzahlen zu dämmen und steht für mich auch außer Debatte, dass dieser strikte Lockdown nochmal wirklich notwendig ist. Damit steht uns auch wieder ein bisschen mehr Zoom-Training ins Haus, das wir mit den Sportlern machen müssen. Und hierfür habt ihr möglicherweise schon gesehen, dass es auf der Homepage jetzt unter swimcast.de/landtraining gibt es jetzt einen neuen Artikel mit Workout-Songs. Und dort könnt ihr euch nochmal durch alle Songs durchklicken, die ich bisher vorgestellt habe oder die ich noch auf meiner Liste habe, um sie hier vorzustellen. Interpret, Songtitel mit entsprechendem Übungsaufgabe. Und wer da keine Lust hat, lange bei YouTube zu suchen, für den ist auch direkt der YouTube eine Playlist verlinkt dort, die unter dem dortigen Kanal läuft, der da beim Swimcast ist. Dort könnt ihr euch auch dann auch eins der Lieder aussuchen, müsst nicht lange suchen und habt das direkt zur Hand. In dieser Woche neu dazugekommen sind die 10 kleinen Jägermeister von den Toten Hosen. Und die Aufgabe hierfür ist relativ einfach. Wir gestalten das Ganze aktiv, die 4,5 Minuten. Das heißt, wir befinden uns in der Liegestützhalte. Das Ganze geht mit Sicherheit auch mit Wandsitzen oder ähnlichen Aufgaben, aber in der Liegestützhalte sehr schön. Und dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt eine relativ einfache Variante machen. Immer wenn das Wort Jägermeister fällt, gibt es einen Liegestütz. Oder die etwas schwierigere Variante, weil ja immer davon gesungen wird, dass es zum Beispiel ein kleiner Jägermeister allein zu Hause sitzt und weil er nicht alleine sein will, lädt er sich 9 neue Jägermeister ein. Dass immer so viele Liegestütz gemacht werden, wie Jägermeister gerade genannt werden. Also am Anfang einer und dann 9, weil 9 Jägermeister eingeladen werden. Dann kommt man in der Summe bei den 4,5 Minuten auf so ungefähr 65 Liegestütz raus. Also wirklich eine eher schwierigere Aufgabe. Mir sei letztens in den Kommentaren vorgeworfen, ist das falsche Wort, aber es sei dann doch mal angemerkt worden, dass die Aufgaben immer sehr einfach klingen, aber in der Umsetzung gar nicht so einfach wären. Nein, das sind sie nicht, aber sie sind vielleicht ein bisschen unterhaltsam und es macht ein bisschen mehr Spaß und über die Dauer entwickelt man tatsächlich ein völlig neues Leistungsniveau. So ist das zumindest bei denen festzustellen, die hier regelmäßig bei mir beim Online-Training auflaufen, die inzwischen für die 3 bis 4,5 Minuten, die Lieder immer brauchen und dauern, mit Unterarmstütz, Liegestützhalte oder all den Aufgaben, die da sind, gar nicht mehr so Riesenprobleme haben, wie das noch vor einem halben Jahr der Fall gewesen wäre. Also es lohnt sich, es macht ein bisschen das Training etwas abwechslungsreicher. In der nächsten Woche gibt es dann auch mal wieder eine Aufgabe der Woche und zwar ist mir ein Leiterspiel zugeworfen worden, das wir am Samstag mal ausprobieren und dann gibt es da einen Bericht in der nächsten Woche, damit ihr mal etwas mehr als nur einen kurzen 4-Minuten-Song an die Hand bekommt. Vielen Dank dafür übrigens nochmal für das Leiterspiel. Ich bin schon sehr gespannt drauf, wie sich das wohl anfühlt. Dann geht es weiter und damit sind wir auch gleich am Ende der heutigen Folge angekommen. Der letzte Part, ihr wartet schon drauf, ist die Wissenschaft der Woche natürlich, die, wo wir ein Thema aus Folge Nummer 32 aufgreifen. Und zwar habe ich in Folge Nummer 32 vorgestellt, wie sich denn die Leistungsdaten der deutschen Kaderschwimmer in den letzten 30 Jahren entwickelt haben. Und zwar dargestellt anhand des Pansol-Testes, der hier das Standard-Testinstrument ist, um die Leistungsfähigkeit der Sportlerinnen und Sportler zu evaluieren und daraus Trainings Schlussfolgerungen abzuleiten. Die ganze Untersuchung haben Forschungskollegen von der Deutschen Sporthochschule in Köln rund um Christoph Zinner und Meester Joachim, glaube ich. Ich muss noch mal kurz nachgucken. Wo ist der Name? Der ist dort oben im Paper. Genau, Joachim Meester fortgeführt und zwar haben sie sich 3 verschiedene Stufentests angeguckt und die miteinander verglichen mit Eliteschwimmern, die an der Sporthochschule Köln an der Untersuchung teilgenommen haben. Was ist der Hintergrund des Ganzen? Der Hintergrund des Ganzen ist eigentlich, dass der Pansol-Test, der in Deutschland durchgeführt wird oder auch in Australien, ist es ein Test von Pine. In Deutschland sind es 8x200 Meter, in Australien sind es 7x200 Meter, eigentlich gar nicht geeignet sind, um wirklich Laktatmessungen zu machen, um dort eine aerobe Kapazität zu bestimmen, um einen Laktat-Steady-State zu erzeugen, um eine Laktatschwelle zu berechnen, weil nämlich am Ende der 200 Meter, also am Ende der Stufen, an der schnellsten Stufe, ist die Belastungszeit eigentlich zu kurz, um wirklich einen Laktat-Steady-State, also um ein Laktat-Gleichgewicht zu erzeugen, um das wirklich herzustellen. Hängt einfach damit zusammen, dass die Belastungszeit ja dort in der Regel so bei um 2 Minuten liegt, etwas drunter, etwas drüber, je nachdem Männlein oder Weiblein, guter Sportler, nicht ganz so guter Sportler. Und daraus ergibt sich, dass die Laktatwerte, die dann letztendlich gemessen werden in der Laktatprobe, eigentlich zu niedrig sind und gar nicht das, die Realität abbilden. Was am Ende des Tages dazu führt, dass die Geschwindigkeit an der aerob-anaeroben Schwelle als zu hoch eingestuft wird und die Sportler dann eigentlich immer in einem falschen Trainingsbereich trainieren. So zumindest die Theorie, dass 2 Minuten zu kurz sind, um Laktat-Steady-State zu erzeugen. und man eigentlich einen längeren Zeitraum bräuchte. Hier wird in der Literatur angegeben, dass es so ungefähr 3 bis 7 Minuten Belastungsdauer sein sollten, die da für die Sportler angezeigt sind. Also haben sich das Forscherteam noch einen dritten Test selbst erdacht. Zumindest habe ich nicht gefunden, dass der eine wirklich wissenschaftliche Evidenz schon hätte oder irgendwo angewendet wird. Aber das ist auch gar nicht so schlimm. Sie haben also jetzt die 3 Tests miteinander verglichen. Einmal den von Pine aus Australien, 7x200 Meter, den von Pansold, 8x200 Meter. Und dann haben sie einen 3-Minuten-Stufen-Test gemacht, wo die Sportler jeweils 3 Minuten geschwommen sind in einer vorgegebenen Geschwindigkeit. Da war dann so eine Lichtleiste auf dem Boden, der sie hinterher schwimmen sollten. Und haben dann dort die Ergebnisse dort miteinander verglichen. Wen haben sie dort genommen? Dann über den Campus gegangen, dort an der Sporthochschule, haben bei den verschiedenen Vereinen, Leistungszentren in der Gegend geklingelt und geklopft und haben in der Summe 10 männliche Schwimmer aufgetrieben, die alle Niveau nationale Meisterschaften hatten und im Schnitt 17 Jahre alt waren. Die Tests fanden dann im 50-Meter-Becken an der Sporo statt. Jeder Schwimmer hat alle Tests absolviert, was ein ganz schönes Brett ist, denn wenn ich da zurückdenke an meine eigene Karriere, das geht ja nicht nur darum, die 8x200, 7x200 zu schwimmen, sondern wirklich am Ende des Tages immer an seine persönliche Bestleistung zu gehen und ans Limit zu gehen. Und wenn mir jemand sagt, mach das mal hier über vielleicht 2 Wochen verteilt, Zeitraum stand nicht dabei, würde ich auf jeden Fall erstmal ein bisschen schlucken. Aber es haben sich 10 Freiwillige gefunden, gut für uns, denn deswegen konnte die Studie jetzt durchgeführt werden. Die Reihenfolge der Tests wurde zufällig ausgelost, um dort irgendwelche Verwischungen zu vermeiden. Und vielleicht nochmal kurz zum Ablauf. Der Test von Pine, wie gesagt, 7x200 Meter. Im ersten gilt es, die Bestzeit plus 35 Sekunden zu schwimmen. Im zweiten die Bestzeit plus 30 Sekunden. Im dritten plus 25, plus 20, plus 15. Bis man dann bei Nummer 6 bei plus 35, 30, 25, 20, 15, 10. Plus 10 Sekunden ist. Das ist schon ziemlich flott. Deswegen wird die Pause auch die wird gar nicht immer länger hinten raus, denn die Abgangszeit bleibt bei 5 Minuten, doch die Pause wird länger, aber Abgangszeit 5 Minuten ist dann auch schon relativ flott hinten raus. Genau, und die letzte Stufe ist dann All Out, so schnell du kannst, und es wird jeweils am Ende des Schwimmens wird einmal das Laktat gemessen. Im deutschen 8x200-Meter-Test haben es die Sportler ein bisschen leichter. Und zwar dürfen sie sich über die ersten 3x200-Meter ein bisschen eingrooven. So sind dann 60 Sekunden Pause. 70-75% der aktuellen Bestzeit sind dort angezeigt. In der zweiten Stufe stehen dann noch 2x200 auf dem Plan, sodass nach den ersten 2 Stufen 5x200 absolviert sind. Und hier geht es darum, nochmal die Zeit aus der ersten Stufe um 8 Sekunden zu steigern. Dann kommt die dritte Stufe, die wird einmal wiederholt. Hier geht es darum, nochmal 8 Sekunden zu steigern. Dann kommt die vierte Stufe, nochmal, wieder nur einmal geschwommen, nochmal um 8 Sekunden steigern, damit sind wir dann bei 24 Sekunden schneller als in der ersten Stufe. Und dann kommt die fünfte Stufe, der 8. 200er, hier geht es nur noch darum, so schnell wie möglich all out zu schwimmen. Pause zwischen den einzelnen Wiederholungen sind 60 Sekunden, beziehungsweise zwischen den einzelnen Stufen 5 bis 30 Minuten, also wirklich so lang, dass man in der letzten Stufe bei voller Leistungsfähigkeit ist. Im 3-Minuten-Testprotokoll sieht das Ganze ein bisschen einfacher aus. Hier ist, wie gesagt, die Geschwindigkeit vorgegeben über ein LED, über ein Lichtband, das auf dem Boden klebt. Zwischen jeder Stufe nach 3 Minuten gibt es jeweils 1 Minute Pause und zwischen den Stufen wird dann immer eine kleine Blutprobe, Laktatprobe abgenommen. Die Sportler haben hier gestartet mit einer Geschwindigkeit von 1,2 Meter pro Sekunde, sodass sie im ersten Durchgang 216 Meter geschafft haben und im zweiten Durchgang wurde die Geschwindigkeit dann jeweils um 0,05 Meter pro Sekunde erhöht. Das heißt, die Sportler sind 9 Meter mehr geschwommen und haben die Aufgabe so lange gemacht, bis sie die Zieldistanz nicht mehr erreichen konnten. Also im Zweifel dauert das dann relativ lange, weil man sich ja so peu à peu vielleicht an die 300 Meter dann ranarbeitet. Genau. So, und das haben die Forscherinnen und Forscher jetzt hier gemacht und haben dann jeweils die Werte verglichen und zwar gesagt, okay, bei welcher Geschwindigkeit erreichst du denn 3 Millimol Laktatkonzentration, bei welcher Geschwindigkeit erreichst du denn 4 Millimol Laktatkonzentration? Die 4 Millimol geistern ja immer noch in der Literatur rum als, bei 4 Millimol liegt die aerob-anaerobe Schwelle. Vielleicht, um das hier nochmal klar zu machen, die aerob-anaerobe Schwelle ist hoch individuell. Je nachdem, wie deine muskuläre Veranlagung ist, Ist die ein bisschen niedriger, ist die ein bisschen höher, aber auf gar keinen Fall ist die festgetackert bei 4 Millimol pro Liter. Wenn du, und daher kommt diese Zahl, wenn du eine Gruppe nimmst von 100 Athleten und lässt die alle so einen Stufentest durchschwimmen, dann wird der Mittelwert bei 4 Millimol liegen. Was aber keine Aussage ist über den Einzelnen. Das kann für Sportler A kann das 3 Millimol sein, für Sportler B können es 5 sein oder sogar noch mehr oder sogar noch weniger. Hängt so viel vom Trainingszustand ab, dass diese 4 Millimol, könnt ihr mal getrost aus eurem Gedächtnis streichen, ist falsch. Ab heute wisst ihr das. Nun ja, und jetzt haben sie geguckt, okay, wie schnell bist du denn bei 3 Millimol Laktatkonzentration, bei 4 Millimol Laktatkonzentration, echte Laktatleistungskurven haben sie hier gar nicht aufgeführt, aber haben diesen beiden Werte genommen und haben ja im Vorfeld postuliert, ey, vermutlich ist die Geschwindigkeit, die dort erreicht wird, zu hoch bei den 200 Meter Testprotokollen, weil 200 Meter gar nicht ausreichen und das ist das, was sie hier in ihren Daten auch tatsächlich sehen. Und zwar ist sie... Schwimmgeschwindigkeit bei 3 Millimol pro Liter liegt sie bei der 7x200 Meter Test bei 1,35 beziehungsweise 8x200 Meter Test bei 1,34 Meter pro Sekunde. Das entspricht, ich habe es mir hier aufgeschrieben, nee, das habe ich mir erst für den zweiten Wert aufgeschrieben, nämlich für die 4 Millimol pro Liter. Also nochmal, bei 3 Millimol pro Liter sind es im 7x200 Meter Test 1,35, im 8x200 Meter Test 1,34 Meter pro Sekunde als Schwellgeschwindigkeit quasi, während hingegen das beim 3-Minuten-Test 1,30 Meter pro Sekunde sind. Und das ist ein signifikanter Unterschied zwischen den 200 Meter und dem 3-Minuten-Test. Bei 4 Millimol pro Liter ist natürlich völlig klar die Schwimmgeschwindigkeit etwas höher, aber auch hier wiederum bei den 200 Meter Tests deutlich höher als beim 3-Minuten-Test. Beim 3-Minuten-Test kommen wir dann raus bei 1,34 Meter pro Sekunde, wohingegen bei 7 und 8 mal 200 es 1,39 bzw. 1,38 Meter pro Sekunde sind. Was wenig klingt, ist in der Praxis tatsächlich schon spürbar für den Sportler. Und zwar reden wir beim 3-Minuten-Test dann von einer 100 Meter Zielzeit von 1,16,9. Wohingegen wir bei den 200 Meter Tests von Zielzeiten 1,14,1 bzw. 1,14,6 reden. Und das sind 2,8 Sekunden schneller und das ist eine ganze Ecke. Wer selber mal geschwommen ist, der wird das jetzt nachempfinden können. Das ist doch schon erheblich und hier könnte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob diese 200 Meter Tests, die natürlich eine große Datenlage haben und eine große Datenbasis, ist mir völlig klar, aber vielleicht so peu à peu mal abgelöst werden sollten von einer etwas moderneren Testvariante. Da kann man ja auch noch anderes nehmen als nur den Stufentest und die aerob-anaerobe Schwelle. Da hat der Jan Olbrecht sehr viel Forschung dazu gemacht, der auch an einigen Stützpunkten schon angewendet wird, der sogenannte Olbrecht-Test. Was ist noch das Problem bei diesen Stufentests? Denn das Problem hierbei ist, und das spricht auch wieder für den 3-Minuten-Test, das Problem bei diesem Stufentest ist, dass die Basis für die Berechnung der einzelnen Stufengeschwindigkeiten die aktuelle Bestzeit ist. Und hier kann man sich jetzt auch lange überlegen, das habt ihr vielleicht auch bei den Top-30-Listen mitgekriegt, dass dort einige Bestzeiten 2 Jahre alt sind und heute von den Aktiven gerade gar nicht mehr erreicht werden. Nimmt man jetzt die Bestzeit von vor 2 Jahren, nimmt man die, die in dieser Saison geschwommen wurde, nimmt man die, die ich heute gerade schwimmen kann, denn auch meine aktuelle Tagesform ist von so vielen Faktoren abhängig, die ich gar nicht wirklich beeinflussen kann oder die im Großen und Ganzen dann doch eine Blackbox bilden, wie zum Beispiel der Schlaf, wie habe ich mich ernährt, wie ist mein mentaler Zustand, habe ich gerade Stress mit meiner Freundin, habe ich gerade Stress mit meinen Eltern oder geht es mir total super, weil ich frisch verliebt bin. Das alles spielt mit rein in die Leistungsfähigkeit und findet bei der Berechnung der einzelnen Stufen für den Stufentest eigentlich wenig bis gar keine Beachtung, weshalb die Bestzeit, die dort zugrunde gelegt wird, auch eher ein mittelmäßiger, wenn nicht übertrieben gesagt sogar, schlechter Ausgangswert ist, um daraus die Leistungsstufen zu berechnen. Das Ganze haben hier die Forscher und um Christoph Zinner und Joachim Meester in Köln mal untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, dass tatsächlich so ein 3-Minuten-Stufen-Protokoll vermutlich deutlich realistischere Aussagen über die aktuelle Leistungsfähigkeit der Sportler trifft, als das die standardisierten, aktuell angewendeten 200-Meter-Protokolle tun. Das zeigt auf jeden Fall mal wieder sehr schön, dass die Wissenschaft auf gar keinen Fall stehen bleibt und wir immer gucken müssen, was sagen denn die aktuellen Erkenntnisse, was wird denn gerade so postuliert, was ist der aktuelle Stand der Forschung und müssen wir uns vielleicht anpassen und adaptieren. Und ganz in diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch ein bisschen was mitgeben konnte, wo ihr euer Wissen wieder etwas anpassen und adaptieren konntet. Ihr wisst jetzt, was euch am kommenden Wochenende an Schwimm-Action erwartet, nämlich ziemlich viel an 3 verschiedenen Standorten. Ihr habt jetzt ein neues Lied für die Unterhaltung fürs Zoom-Training mit euren Sportlern an die Hand bekommen. Ich habe ein bisschen aus unserer Erfahrung berichtet, wie es in den letzten Wochen war und konnte vielleicht sagen, dass bei uns auch nicht alles tutti ist und wir auf gar keinen Fall die Besten der Welt sind, sondern genauso strugglen wie ihr da draußen auch und wir bei unseren Testverfahren, die wir anwenden, uns mit Sicherheit nochmal ein bisschen mehr Gedanken machen sollten. Wenn euch gefallen hat, was ihr hier heute gehört habt, dann schaut gerne mal bei mir auf der Homepage vorbei. Dort findet ihr ja, wie gesagt, auch die YouTube-Playlist immer nochmal. Die vergangenen Folgen findet ihr dort auch nochmal, die Aufgaben der Woche, die wir alle gemacht haben. Das ist dort alles gesammelt, gebündelt, für euch zusammengetragen. Wenn euch herausragend gut gefällt, dann unterstützt mich gerne auf paypal.me/swimcast und ansonsten freue ich mich auch einfach, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört, wenn ihr weiter so fleißig Feedback gebt. Ist mir immer eine Freude, kann auch gerne konstruktives, negatives Feedback sein oder Lob. Das liegt ganz in eurer Hand. Ich freue mich, wenn wir miteinander reden, wenn wir unserer Begeisterung für den Schwimmsport Ausdruck verleihen können. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Das war's für heute. Ciao! So, und fatalerweise habe ich schon wieder vergessen, ihr habt noch bis Samstag Zeit, wenn ihr möchtet, euch anzumelden für die DSTV-Tagung, die im Mai stattfindet. Dort gibt es ein Referat von mir zum Thema HIIT-Training und wie ich jetzt rausgefunden habe, geht es nicht nur um HIIT-Training an sich, sondern vor allen Dingen HIIT-Training auf langen Strecken. DSTV-Kontrovers, dort könnt ihr auch nochmal aus eurer eigenen Erfahrung erzählen und wir in einen Austausch kommen, wie wir denn das Training für die Langstreckler so gestalten. Wenn ihr möchtet, dann seid gerne dabei am 15. Mai zur DSTV-Trainer Tagung. Dort gibt es mein Referat und noch viele andere, die auch das Einschalten lohnen vor dem Computer. Ihr könnt es euch bequem machen in Jogginghose mit der Colaflasche und der Chipstüte in der Hand auf der Couch. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Dann meldet euch noch an bis zum 10. April. Ich freue mich, euch dort zu sehen. Jetzt aber wirklich, das war's für heute. Ciao.